Die Radio Wissen. Update.
Bei dem Anschlag in Istanbul gestern sind 10 Menschen ums Leben gekommen. Sie alle kamen aus Deutschland. Das hat das Auswärtige Amt bestätigt. Das ist eines unserer Themen im Update heute. Ich bin Maike Rosenplinter.
Update.
Ein Selbstmordattentäter hatte sich gestern Vormittag in der Nähe der Blauen Moschee in Istanbul in die Luft gesprengt, offenbar direkt neben einer deutschen Touristengruppe. Innenminister Thomas de Maizière sieht trotzdem keinen Hinweis darauf, dass der Täter es direkt auf sie abgesehen hatte.
Nach bisherigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Anschlag gezielt gegen Deutsche gerichtet war. Ich sehe keinen Grund, von Reisen in die Türkei abzusehen.
Aber die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes sollten beachtet werden, also zum Beispiel große Menschenmengen zu meiden. De Maizière war heute Morgen direkt nach Istanbul geflogen, um sich dort mit seinem türkischen Amtskollegen zu treffen. Gemeinsam haben sie auch den Tatort und Opfer im Krankenhaus besucht. Mittlerweile hat sich auch die Zahl der Toten nochmal erhöht, auf 10. Das hat das Auswärtige Amt bestätigt. Mindestens 7 Deutsche sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch im Krankenhaus, teilweise schwer verletzt. Sie alle stammen aus ganz verschiedenen Teilen Deutschlands, aus Hessen, Sachsen, Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Sie waren in einer Reisegruppe in der Altstadt von Istanbul unterwegs, als sich der Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Die Türkei geht davon aus, dass der Attentäter ein 28-Jähriger war, der in Saudi-Arabien geboren sein soll, aber die syrische Staatsbürgerschaft besitzt. Deshalb macht die Türkei auch die Terrormiliz IS für den Anschlag verantwortlich. Die hat sich aber noch nicht dazu bekannt. Nach Angaben des türkischen Innenministers wurde außerdem eine Person festgenommen, die möglicherweise ebenfalls Kontakte zum IS hat. Außerdem wurden zahlreiche weitere mutmaßliche IS-Terroristen in der Türkei festgenommen. Die sollen aber laut türkischen Ermittlern nicht im Zusammenhang mit dem Terror in Istanbul stehen. Nahost-Experte Michael Lüders widerspricht auch der Theorie, dass der IS hinter dem Anschlag steckt. Im Deutschlandfunk sagte er heute:
Es ist natürlich theoretisch dem Islamischen Staat zuzutrauen. Er hat ja in der Vergangenheit oft genug Terroranschläge begangen. Aber warum sollte er jetzt seine Geschäftsbeziehungen in Richtung Türkei beschädigen? Das klingt zumindest auf den ersten Blick nicht sehr plausibel.
Mittlerweile sind 4 Beamte des Bundeskriminalamtes in der Türkei angekommen, die die türkischen Kollegen bei den Ermittlungen unterstützen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Anschlag in Istanbul ist auch heute ein großes Thema im Netz. David Paul twittert: Gezielte Attentate auf Deutsche in Istanbul. Willkommen in einer neuen Zeitrechnung. Es gilt insbesondere außenpolitisch zu handeln. Hartmut Nietzsche schreibt auf Facebook: Die Aufklärung ging mir zu schnell. Ich glaube nicht, dass es ein IS-Terrorist war. Ich tippe eher auf einen Kurden. Denn die Türkei spielt ein doppeltes Spiel. Sie unterstützt den IS und bekämpft die Kurden im eigenen Land. Aras Orhun findet dagegen, dass viel für eine IS-Aktion spricht. Türkische Opfer vermeiden, dafür Ausländer treffen und gleichzeitig für die islamischen Freunde in der Regierung einen Warnhinweis setzen, dass IS not amused ist über die formale Beteiligung der Türkei an der Koalition gegen IS-Terror. Johannes Schmidt fragt: Warum reist man in ein Land, dessen Regierung mit Terroristen zusammenarbeitet und eine Volksgruppe im Land bekämpft, Anwälte umbringt, kritische Journalisten verhaftet? Als Reaktion auf Leute, die jetzt ihre Türkeireisen stornieren, schreibt Tanso Durmas: Am besten, ihr bleibt alle zu Hause und setzt keinen Fuß mehr vor die Tür. Wenn man alle Orte, wo schon mal derartiges passiert ist, meidet, dann bleibt auf der Erde aber nicht viel übrig. Diese Angstschürerei ist lächerlich. Und zur Frage, wie viele Deutsche unter den Opfern sind, schreibt Renate Brunder-Korbmacher: Letztendlich ist es Mord an Menschen, ausgeführt von Terroristen. Wir sollten Terror ächten und nicht die Nationalität der Opfer hochhalten. Franzosen, Syrer, Deutsche, Türken, Muslime, Ägypter, alles Menschen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Abgeordneten im Bundestag haben sich heute nochmal mit den Konsequenzen aus den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht befasst. Einigkeit herrscht über alle Bänke hinweg bei grundsätzlichen Fragen. Die Vorfälle in Köln und in Hamburg: inakzeptabel. Harte Strafen für die Täter: dringend nötig. Flüchtlinge wegen der Vorfälle unter Generalverdacht stellen: absolut nicht. Nicht einig sind sich die Parteien, wie mit straffälligen Ausländern umgegangen werden soll. Die Große Koalition hatte sich gestern darauf geeinigt, sie schneller auszuweisen. Dazu sagte Justizminister Heiko Maas heute im Bundestag:
Das wird dazu führen, dass es mehr Ausweisungen gibt. Und das wird auch dazu führen, dass es in Zukunft mehr Abschiebungen gibt.
Die Grünen sind dagegen. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fragte deshalb:
Wohin wollen Sie denn die Flüchtlinge abschieben? Nach Syrien? Nach Madaya oder Raqqa? Sie wissen, dass das nicht geht.
Vor der Debatte im Parlament hatte schon der Innenausschuss des Bundestags über die Vorfälle von Köln beraten. Dort äußerte sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger zum Stand der Ermittlungen. CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte anschließend, Jäger habe nicht ausreichend Antworten gegeben. Um alle Fragen zu klären, müsse der Düsseldorfer Landtag einen Untersuchungsausschuss einrichten.
I have just signed a letter to Polish authorities, inviting them to start a dialogue on these questions.
Sagt der niederländische EU-Vizepräsident. Und was so harmlos klingt, bedeutet eigentlich, zum ersten Mal wird der Rechtsstaat in einem EU-Mitgliedsland überprüft, nämlich der polnische. Es ist ein langwieriges Verfahren mit offenem Ausgang. Polen wird jetzt aufgefordert, seine umstrittenen Gesetze zu erklären. Stellt die EU Mängel fest, die der Demokratie nachhaltig schaden, dann wird sie Nachbesserungen fordern. Kommt die polnische Regierung denen nicht nach, dann kann die EU Sanktionen aussprechen. Polens Parlament hatte zum Jahreswechsel ein neues Mediengesetz im Eilverfahren beschlossen. Es stellt die öffentlich-rechtlichen Sender faktisch unter Kontrolle der Regierung. Schon vorher hatte das Parlament eine Reform verabschiedet, die die Macht des Verfassungsgerichts einschränkt. Die belgische Polizei hat zwei weitere Verstecke der Attentäter von Paris entdeckt, und zwar ein Apartment in der Stadt Charleroi und ein Haus in Auvelais. Dort seien die Fingerabdrücke des mutmaßlichen Drahtziehers Abdelhamid Abaoud und DNA eines Selbstmordattentäters von Paris gefunden worden. Beide Verstecke wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter falschen Namen angemietet und bar bezahlt. Abaoud war wenige Tage nach dem Attentat in Paris bei einer Razzia erschossen worden. Diese beiden Wohnungen und eine in der Brüsseler Gemeinde Skarbek wurden schon im November und Dezember bei Razzien entdeckt. Die in Skarbek wurde vermutlich zum Bauen der Bomben genutzt. Dort wurden auch Fingerabdrücke des Flüchtigen Salah Abdeslam gefunden, der für die Logistik der Anschläge verantwortlich sein soll. Bei der Terrorserie am 13. November in Paris wurden 130 Menschen getötet. Die Haushaltskasse von Deutschland sieht gut aus. Finanzminister Wolfgang Schäuble hat im Bundeshaushalt ein fast doppelt so hohes Plus wie erwartet, nämlich 12,1 Milliarden Euro, dank guter Konjunktur und hohen Steuereinnahmen. Der Überschuss fließt in eine Rücklage, mit der Schäuble die Kosten der Flüchtlingszuwanderung bezahlen will. Auch dieses Jahr will Schäuble wieder ohne neue Schulden auskommen. Das ist zumindest sein erklärtes Ziel. Das wäre dann die dritte schwarze Null im Bundeshaushalt in Folge.
Was noch wichtig wird.
2 Jahre nach Ausbruch der bisher größten Ebola-Epidemie in Westafrika können die Menschen dort aufatmen. Die Weltgesundheitsorganisation will morgen Liberia als letztes der 3 betroffenen Länder für Ebola-frei erklären. Damit wäre die Epidemie beendet. Sierra Leone und Guinea sind bereits für Ebola-frei erklärt worden. Insgesamt sind bei diesem Ausbruch etwa 11.300 Menschen gestorben. Morgen werden neue Ermittlungsergebnisse im Dopingskandal des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF veröffentlicht. Die unabhängige Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur legt den 2. Teil ihres Untersuchungsberichts vor. Dann sollen auch Details an die Öffentlichkeit kommen. Dem IAAF wird vorgeworfen, jahrelang Doping gedeckt zu haben, unter anderem in Russland. Im Gegenzug soll der Verband offenbar Bestechungsgelder kassiert haben.
Und sonst in der Welt?
In Frankreich hat die Polizei Mordermittlungen gegen einen 15-Jährigen eingeleitet. Der türkische Schüler soll für die Messerattacke auf einen jüdischen Lehrer vorgestern in Marseille verantwortlich sein. Er kommt wohl jetzt in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme hatte er gesagt, dass er im Auftrag der Terrorgruppe IS gehandelt hat und er stolz sei auf seine Tat. Der jüdische Lehrer war dabei leicht verletzt worden. Viele Politiker haben jetzt die Empfehlung der jüdischen Gemeinde in Marseille kritisiert, dass Juden auf der Straße keine Kippa mehr tragen sollten. Justizministerin Christiane Taubira sagte, dass Juden ohne Angst eine Kippa tragen können sollten. Frankreichs Großrabbiner hat vorgeschlagen, aus Solidarität zu Juden beim nächsten Fußballspiel von Olympique Marseille eine Mütze, einen Hut oder eine Kippa zu tragen. Südamerika soll eine der längsten Bahnstrecken der Welt bekommen und Deutschland will beim Bau mitmischen. Geplant ist eine Zugverbindung vom Atlantik zum Pazifik, insgesamt 3.500 Kilometer lang. Startpunkt könnte der brasilianische Hafen Santos sein, Endpunkt der Hafen Ilo in Peru. Heute ist Staatssekretär Rainer Bomber aus dem Bundesverkehrsministerium mit mehreren deutschen Unternehmensvertretern in Bolivien, um mit Präsident Evo Morales über das Projekt zu sprechen. Mindestens 10 Milliarden US-Dollar soll die Zugverbindung kosten. Dafür müssten Gleise durchs Amazonasgebiet gelegt werden und über die Anden. Das Eisenbahnnetz in Südamerika ist veraltet. Viele Linien wurden eingestellt und es gibt fast keine Hochgeschwindigkeitszüge. Schiffe müssen einen Umweg über das Kap Horn nehmen, eine chilenische Felseninsel an der Südspitze des Kontinents. Wer in Indien einen falschen Witz macht, kann im Gefängnis landen. So ist es jetzt einem Komiker passiert. Kiku Sharda hatte während einer Fernsehshow den Guru Baba Ram Rahim nachgeahmt. Die Anhänger des spirituellen Führers haben daraufhin Strafanzeige gestellt, weil sie ihre religiösen Gefühle verletzt sehen. Sharda hat sich zwar entschuldigt, er sitzt aber jetzt erstmal für 2 Wochen in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 4 Jahre Gefängnis. Die Sekte des Gurus hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen Anhänger weltweit. Der bärtige und langhaarige Anführer Ram Rahim fährt gerne Motorrad und gibt Rockkonzerte vor zehntausenden Menschen in Indien, meist in glitzernden Anzügen.
Wissensnachrichten.
Sind Hunde die besseren Menschen? Es soll ja zumindest Herrchen geben, die fühlen sich von ihrem Hund besser verstanden als von ihrer Freundin. Aber gibt es das wirklich? Einfühlungsvermögen, Empathie bei Hunden? Jan Bungertz aus den Wissensnachrichten. Eine neue Studie gibt da jetzt Antworten.
Ja, Psychologen haben ein Experiment gemacht, bei dem es grob gesagt darum ging, menschliche Emotionen zu erkennen und in einem zweiten Schritt dann richtig zuzuordnen. Heißt konkret, wenn Herrchen sauer ist und sein Hund das am Gesichtsausdruck oder an der Stimme merkt, dann müsste er es doch auch schaffen, den wütenden Gesichtsausdruck einem wütend gesprochenen Satz zuzuordnen.
Und tun sie es?
Tun sie zumindest die Haushunde im Experiment. Immerhin 17 Tiere aus verschiedenen Rassen. Die bekamen Porträts von Menschen gezeigt, einmal mit freundlichem Gesichtsausdruck, einmal mit wütendem. Und zu diesen Fotos wurde dann entsprechend betonter Satz vorgespielt. Und die Forscher haben dann beobachtet, wie lange sich ihre Versuchshunde welchen Gesichtsausdruck angeguckt haben, je nach gesprochenem Satz. Und tatsächlich, laut Studie, wurde in gut 2 Dritteln der Durchgänge Gesicht und Ton richtig zugeordnet. Eine Kontrolle gab es auch noch. Bei einem emotionslos gesprochenen Satz wurden beide Gesichtsausdrücke in etwa gleich angeguckt.
Aber kann das jetzt nicht einfach am Training gelegen haben, weil die Hunde die Menschen eben kennen?
Also die Forscher sagen nein. Die Versuchshunde mussten 2 verschiedene Kommunikationsarten nicht nur erkennen, sondern auch richtig zuordnen. Anders als jetzt bei einem einzigen antrainierten Schlüsselreiz. Und die Forscher schließen daraus, dass Hunde tatsächlich empathiefähig sind und das auch gegenüber dem Menschen.
Von einfühlsamen Hunden jetzt zu Schafen auf einer einsamen schottischen Insel und wie gut die sich fortpflanzen. Da scheint ja auch die Sonne Einfluss drauf zu haben. Jan, inwiefern das?
Ja, es geht um das Vitamin D, das Sonnenscheinvitamin, wenn man so will. Das wird bei Tieren und auch bei Menschen unter anderem in der Haut gebildet. Eben dann, wenn der bleiche Büromensch doch mal was Sonne abbekommt. Und dieses Vitamin D, das steht jetzt schon länger im Verdacht, irgendwie positiv auf die Fortpflanzung zu wirken. Und bei den wilden Schafen auf der einsamen Insel konnten Forscher den Zusammenhang von Vitamin D und Fortpflanzung jetzt mal richtig untersuchen.
Was kam raus? Mehr Vitamin D, mehr Schafe?
Grob gesagt ja, die Schafe, die nach einem Sommer besonders viel Vitamin D im Blut hatten, bekamen tatsächlich mehr Lämmer und die Lämmer waren bei der Geburt auch etwas schwerer und haben öfter das erste Jahr überlebt. Ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, wenn es um erfolgreiche Fortpflanzung geht. Mhm. Interessant war dabei noch, die Schafe mit hellerem Fell hatten mehr vom Vitamin D im Blut, das über die Sonne gebildet wird. Die Schafe mit dunklerem Fell mehr von einem anderen. Das Vitamin D kommt dann aus Pflanzen, die sie über die Nahrung aufgenommen haben.
Also war es nicht nur die Sonne?
Genau, nicht nur, aber zu wenig Sonnenschein und damit ein Mangel an Vitamin D könnte dazu führen, dass es Probleme bei der Fortpflanzung gibt. Und was jetzt wichtiger ist, ob von der Sonne oder aus der Nahrung, das wollen die Forscher noch rausfinden.
Zum Schluss noch was ganz anderes. Für die Flüchtlinge in Deutschland gibt es jetzt eine App, die ihnen das Leben leichter machen soll.
Ja, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die App heute vorgestellt. Sie soll auch bei der Integration helfen, denn die App heißt Ankommen und bündelt wichtige Informationen wie Adressen von Beratungsstellen, Hilfe bei der Jobsuche und auch ein Einsteiger-Deutschkurs ist im Angebot. Und die App erklärt ein paar Grundwerte der deutschen Gesellschaft, wie Religionsfreiheit und die Gleichstellung von Mann und Frau. Das Ganze gibt es in 5 Sprachen, in Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Farsi.
Jetzt so haben die Flüchtlings-App ankommen. Danke, Jan.
Wetter.
In der Nacht zieht der Regen nach Osten, Richtung Norden kann auch Schnee in tieferen Lagen fallen, die Tiefstwerte zwischen +1 und -10 Grad an den Alpen. Morgen ist es zuerst locker bewölkt, vom Westen her kommt dann aber neuer Regen, der die Mitte Deutschlands erfasst und sich auch mit Schnee vermischen kann. Im Nordosten leichter Dauerfrost, ansonsten Temperaturen zwischen 1 und 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.